Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Es ist Freitag, der 20. Juni 2025 und ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, mache das hier seit 2018. Ich freue mich, mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit zu sprechen. Ich erlebe es immer wieder, dass echt viele Menschen unzufrieden sind bei ihrer Arbeit, mit ihrer Arbeit, aber auch nicht so recht wissen, wie sie das verändern können. Und wir reden heute mal über die Frage, wie man sich beruflich neu erfinden kann. Also nicht nur entwickeln kann, sondern wie man wirklich etwas ganz Neues aus sich machen kann. Ich selber glaube, dass wir alle viele Jobs machen könnten und dass es echt eine gute Idee ist, sich mal kritisch zu hinterfragen, wo man eigentlich hin will. Das ist ja auch die sogenannte New Work-Frage. Was willst du wirklich, wirklich? Ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, dann kann einiges in Gang kommen. Und meine heutige Gästin, Dr. Verena Stahl, weiß genau, wie wir da die ersten Schritte machen können und tatsächlich auch zu neuen Zielen kommen können. Verena hat sich nicht nur mehrfach selbst erfunden, sie ist in die Schweiz gezogen, sie hat ein eigenes Business gestartet, neben ihrer Arbeit als Professorin und Dozentin. Sie hat einen Podcast gestartet, sie ist Mutter geworden, hat übrigens 3 Töchter, so wie ich. Ich wünsche euch viel Spaß und kann euch nur sagen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Hier gibt es jeden Freitag was auf die Ohren, manchmal sogar noch am Dienstag. Und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Verena. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Verena heute da ist. Schöne Grüße aus Norddeutschland, Rostock an der Ostsee.
Ja, schöne Grüße zurück aus der Schweiz, aus dem Berner Oberland. Hallo Gabriel.
Freut mich auch, dass du da bist. Heute mal wieder die Schweiz zu Gast hier im Podcast. Wir haben heute ein schönes Thema uns ausgesucht. Wir wollen nämlich auch darüber sprechen, wie man sich eigentlich selbst auch weiterentwickeln und vielleicht sogar neu erfinden kann. Dabei hilfst du auch vielen, vielen Menschen. Aha. Und wie du zu diesem Job auch gekommen bist, der nicht dein einziger ist, das werden wir auch gleich nochmal sehen. Am Anfang hast du natürlich auch erstmal die Chance, meiner 11-jährigen Tochter Mathilda zu erklären, was du so tust, denn die spricht ja hier das Intro ein. Und von daher freue ich mich jetzt erstmal zu hören, was du so sagst.
Ja, also vielen Dank, liebe Mathilda, für deine schöne Frage. Erstmal möchte ich dir sagen, dass du einen ganz schönen Namen hast. Also der gefällt mir unheimlich gut. Und als erstes hätte ich zu sagen, dass ich auch 3 Töchter habe. Die sind allerdings schon deutlich älter, als ihr 3 das seid. Die sind also alle schon über 20, also erwachsen. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich in meinem Leben. Ansonsten würde ich sagen, begleite ich Menschen auf ihren Wegen. Und zwar erwachsene Menschen, die in der Ausbildung sind und dort an der Fachhochschule Dinge lernen. Von mir unter anderem. Ich bin dort Dozentin, Lehrerin und gleichzeitig bin ich dort aber auch als Coachin im Einsatz. Das ist dann mehr in der Weiterbildung der Fall, wenn sie eben schon etwas weiter sind in ihren Berufen und dort nochmal Veränderungen durchnehmen möchten. Und zum Gleichen bin ich eben noch Coachin, das ist so eine Art Trainerin, wo ebenfalls die Menschen unterstützt werden, darin ihre Ziele zu erreichen. Und ja, da bin ich dann auch teilweise, dass ich nochmal Sachen beibringe oder wir machen Rollenspiele oder ich höre ihnen einfach zu und versuche mit ihnen gemeinsam gute Lösungen zu finden.
Ich glaube, das Thema Coach, das kennen die Kinder höchstens aus dem Sport. Ja. Die Mathilda macht Cheerleading. Da gibt es natürlich auch eine Leiterin, die, glaube ich, aber mehr das ganze Team dann so im Blick hat. Du bist ja schon im Einzelcoaching dann mit den Menschen und schaust dir genau an, was beschäftigt die eigentlich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber bevor wir da auch nochmal einsteigen, wollen wir dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Magst du uns mal deine Story kurz mal abreißen, damit wir so ein bisschen wissen, wie du dazu gekommen bist?
Sehr gerne. Also jetzt bin ich ja erstmal in der Schweiz, bin aber nicht gebürtige Schweizerin. Ich komme auch von der, so aus dem hohen Norden, kann man sagen, mehr so etwas westlicher. Das ist aus Bremen. Da bin ich geboren worden. Bin allerdings dann mit knapp 6 Jahren umgezogen worden, kann man sagen, weil mein Vater war Schiffbauingenieur Und zu der Zeit, das war dann in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, gab es eine Werftenkrise in Bremen und dann mussten eben viele Leute doch einen neuen Job suchen. Dann sind wir an den linken Niederrhein gezogen und dann habe ich dort eben auch meine Kindheit verbracht. Aber aus diesem heraus, ich würde sagen, das ist so ein bisschen so ein wiederkehrendes Motiv in meinem Leben, immer wieder solche Umbrüche zu haben, auch Veränderungen, wo ich einfach in einem neuen Kontext mich wieder neu zurechtfinden muss. Und da ich da gerade erst eingeschult war ich war 5, als ich eingeschult wurde, musste ich aber sofort wieder in eine neue Klasse. Und das war eben auch nicht ganz einfach, sich dort dann zurechtzufinden.
Schon auch früh mit 5, ne? Also ja. Bei uns ist dann eher die Frage, ob 6 oder 7.
Ist aber ja hier 5? In der Schweiz auch so, ja. Mhm. Es war auch viel zu früh im Nachhinein. Also das hab ich vor allem dann auch rückblickend gemerkt in der Pubertät, dass man dann da noch gar nicht so weit war oder ich eben noch gar nicht so weit war und ich einfach auch emotional ein Stück weit überfordert war. Aber man hatte damals das Gefühl, intellektuell, kognitiv wäre ich weit genug und müsste unbedingt mit 5 eingeschult werden. Aber manchmal ist man halt nachher schlauer als vorher und das hat ja auch keiner mit Absicht gemacht. Wie auch immer. Ich wurde dann zu einer Zeit, ich bin ja auch fast noch Boomer, kann man sagen, zu einer Zeit fertig mit dem Abitur, wo einfach viel zu viele Menschen gleichzeitig fertig wurden und es nicht ganz einfach war, auch für die Eltern abzuschätzen, ja, welchen Weg soll man sich für die Kinder vornehmen oder empfehlen oder wünschen. Mhm. Und dann kam so dieses typische, mach mal erstmal was Ordentliches, was Vernünftiges, mach mal eine Banklehre. Bisschen wenig fantasievoll zwar. Ich weiß auch, wie meine Deutschleistungskurslehrerin damals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, das darf doch nicht wahr sein. Für dich hätte ich was ganz anderes gesehen. Ich hatte auch immer überlegt, ob ich Feuilletonistin werden soll, weil ich sehr gerne Textanalyse mochte und dieses so Analysieren von Situationen, die da in den Büchern geschildert werden, das hat mich immer extrem fasziniert. Naja, und dann habe ich aber die Banklehre gemacht, die mich dann auch dazu befähigt hat, mein Studium selbst zu verdienen, denn meine Eltern waren irgendwie nicht der Meinung zu der Zeit, dass ein Mädchen unbedingt studieren muss. War etwas konservativ noch gedacht und wieso, Banklehre reicht doch jetzt. Ich konnte mir das aber nicht so vorstellen, habe da aber in den Semesterferien immer gearbeitet, war also auch gar nicht so verkehrt. Und ja, und bin dann ein bisschen auf Umwegen anschließend, nämlich wollte erst mit Germanistik begonnen, habe dann gemerkt, es ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So Mittelalthochdeutsch lernen wollte ich nicht. Hatte eine Mitbewohnerin, die Ökonomie studiert hat und habe gemerkt, das ist ganz anders als bei der Banklehre, weil da hat mich zum Beispiel VWL überhaupt nicht interessiert. Und plötzlich merkte ich ja, an der Uni ist das anders und habe ich VWL studiert und habe mich dann auf Wirtschaftssoziologie spezialisiert, weil ich im Grunde genommen immer wusste, ich wollte gerne Menschen entwickeln, Personalentwicklung machen. Und das war so eine Möglichkeit aus der VWL heraus, das zu machen, weil Organisation konnte ich nicht wählen, Personal gab es zu der Zeit noch nicht. Ja, um das jetzt nicht zu langatmig zu machen, ich habe dann doch nicht das gemacht, was ich dachte, sondern dann konnte ich promovieren, war in einem verkehrswissenschaftlichen Lehrstuhl, habe dort Umstrukturierungen in Unternehmen untersucht, später dann auch 5 Jahre als Teamleiterin in der strategischen Unternehmensplanung von der Deutschen Bahn Cargo gewesen und dachte im Grunde genommen, ja gut, dann mache ich jetzt so Business Development. Und dann kam ein Jobangebot für meinen Mann in die Schweiz, der war selber auch im Bereich strategische Allianzen im internationalen Schienengüterverkehr tätig. Wir hatten uns schon in der Uni kennengelernt, sind also jetzt seit 36 Jahren zusammen und sind dann in die Schweiz gegangen im Jahr 2000.
Was hast du erwartet, als ihr da hingezogen seid?
Ja, interessanterweise nicht so viel. Die Deutsche Bahn Cargo hatte damals angefangen, Allianzen einzugehen mit vielen europäischen Ländern. Aber da war dann auch sowas dabei wie Polen. Und dann dachte ich so, naja, das ist ja Ausland leid, in die Schweiz zu gehen. Also da spricht man unsere Sprache und das wird schon ein sehr ähnlicher Kulturkreis sein. Das war aber erstmal falsch gedacht. Und man muss einfach aber auch ein bisschen wohlwollend wissen, im Jahr 2000 oder 1999, als wir uns da angefangen hatten, Gedanken zu machen, gab es ja das Internet in der Form so gar nicht. Also wir waren extrem schlecht vorgebildet. Wir wussten also nicht viel. Und das kam dann erst später, als wir da waren. Also ich muss sagen, erstmal bin ich diesem Trugschluss auferlegen, dass wenn Schweizer und Schweizerinnen mit einem Hochdeutsch sprechen, dass das Schweizerdeutsch wäre. Das ist Schweizer Hochdeutsch. Und als sie dann im Geburtsvorbereitungskurs, ich war nämlich hochschwanger mit der zweiten Tochter, mit Schweizerdeutsch anfing. Und das ist dann also Hardcore-Schweizerdeutsch, weil das ist Berner Oberland. Also das ist nochmal so eine Liga höher. Habe ich wirklich nichts verstanden außer Schnufe. Also offensichtlich sollte ich atmen. Und sehr viel mehr war da nicht möglich. Es war natürlich erstmal so ein Aufwachen. Und das Zweite war, du wirst es dir nicht vorstellen, als ich dann hörte, dass die Kinder in der Schweiz erst mit 5 Jahren, also aus deutscher Perspektive, es ist ja immer eine Frage der Perspektive, erst mit 5 Jahren in den Kindergarten kommen, bin ich auch erst immer hinten runtergefallen.
Da warst du schon in der Schule, als du 5 warst.
Da war ich schon in der Schule. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja auch falsch, jetzt anzunehmen, nur das eine wäre jetzt gut oder richtig. Ich war einfach nur von etwas ganz anderem ausgegangen. Ich war nicht von 5 Jahren, das ist ja auch übertrieben. Ne? Ich habe halt Ende November Geburtstag, dadurch kam das auch so zustande. Aber dass man das als Errungenschaft feiert, weil vorher war es immer nur ein Jahr Kindergarten, nämlich mit 6. Und mir dann sagt, oh wow, wir haben jetzt schon 2 Jahre Kindergarten. Das war mir nicht bewusst. Und ich habe mich dann gefragt, ja, aber wie soll ich denn dann arbeiten gehen?
Wie soll man das denn jetzt organisieren?
Wie soll man das organisieren? Ohne, dass man jetzt sich ein Au-pair-Mädchen nimmt oder dass man sich jemanden anstellt oder so. Ich wollte ja auch gerne, dass dann die Kinder, weil wir ja nun beide nur Hochdeutsch sprechen, natürlich auch irgendwo im Berndeutsch-Kontext groß oder Erfahrung sammeln können. Und deshalb wollte ich ja auch gerne, dass sie dann auch in den Kindergarten gehen. Und naja, das kam aber erst mit 5. Und ja, das war dann so das Erste auf die Welt.
Die lernen es jetzt zum Glück sehr schnell, die Kinder, ne? Da braucht man keine Sprachkurse, ne? Die sind dann einfach im Spielen mit anderen Kindern und dann geht das irgendwie.
Erlebst du das auch bei deinen?
Ja, also da, wo dann auch andere Kinder mal in die Klassen dazukamen, haben wir es natürlich erlebt, dass die dann relativ schnell Deutsch gesprochen haben. Ja. Aber die Kinder finden auf jeden Fall Möglichkeiten, sich zu verständigen. Und das da ist dann Sprache nicht die größte Barriere irgendwie.
Unbedingt, ganz genau. Nein, also und umgekehrt war es sogar so, dass unsere jüngste Tochter, die dann 2004 auf die Welt kam, die hat die ersten 3 Jahre praktisch nur Berndeutsch gesprochen, obwohl sie also nur an 3 halben Tagen in der Krippe war. Aber sie hat das als entscheidender empfunden, diese Sprache sprechen zu können, um mit ihresgleichen auch den Austausch pflegen zu können. Mit uns war das weniger wichtig und sie hat also mit uns Baby-Berndeutsch gesprochen, habe ich immer gesagt. Das hat praktisch niemand außer mir verstanden.
Aber gibt es dann auch Sprachkurse für Deutsche, die in die Schweiz gehen?
Ja, das gibt es schon. Das habe ich aber, das gibt es bei der Clubschule Migros. Das ist sowas wie die Volkshochschule. Aber das haben wir nicht besucht. Wir haben aber Bücher uns besorgt und Kassetten gab es. Da gibt es natürlich heutzutage noch ganz andere Möglichkeiten. Aber wir haben dann schnell gemerkt, dass das auch gar nicht gewünscht wird, dass man jetzt Berndeutsch spricht. Aber man sollte es verstehen. Und das habe ich natürlich dann auch innerhalb kürzester Zeit gelernt. Also so weit weg vom Hochdeutschen ist es ja nicht. Aber das war eben damals schon nicht ganz einfach, das erstmal zu realisieren. Aber als ich dann ein Jahr später bei der Berner Fachhochschule beginnen konnte als Dozentin, hat sich das dann sehr, sehr schnell auch erübrigt. Und wir haben auch einen Weg gefunden, die Kinder so betreuen zu lassen, dass es jetzt nicht etwas ist, was total exklusiv ist, sondern es war dann auch eine Art Kindertagesstätte und dann hat das auch alles funktioniert.
Aber du musstest dir erstmal Gedanken machen, wie du dein Arbeitsleben jetzt weiterentwickelst. Ja.
Das ist so ganz genau. Das war nicht ganz einfach. Und ich muss sagen, das hat mir auch durchaus Sorgen bereitet, weil ich eben zu der Zeit nicht die Perspektive vor Augen hatte. Hätte jemand für mich in die Glaskugel, in die Zukunft geguckt und mich beruhigt und gesagt, pass auf, im halben Jahr, in einem Jahr, in 3 Jahren, da wirst du das und das tun und sei mal ruhig und so weiter. Aber im ersten Moment war dann erstmal ein ganz großes Fragezeichen und ich kannte das ja so nicht. Ich hatte ja vorher mit der ältesten Tochter eigentlich auch nach einem halben Jahr dann wieder gearbeitet und konnte auch meine Führungsposition gut übernehmen. Und was auch ganz fantastisch war, das glaubt man kaum, ich habe im Jahr, also ich kam dann, sie wurde 98 geboren, 99 wieder zurückgekommen, hatte ich sogar Homeoffice einen Tag. Und zwar gab es damals Gruppenlaufwerke, die dann bestückt wurden mit irgendwelchen Dateien und an denen man gearbeitet hat. Da gab es natürlich diese Möglichkeiten von heute noch nicht. Und ich war dann die Erste im Deutsche Bahn-Konzern, die davon profitieren konnte, dass ich diese Leitungsfunktion weiter durchführen konnte. Und deshalb bin ich manchmal wirklich ein bisschen erschrocken, dass man 25 Jahre später noch nicht, manchmal von der Denke her noch gar nicht so viel weiter ist.
Das stimmt. Das muss man wohl so feststellen. Ich kenne jetzt noch Unternehmen, die mit Gruppenlaufwerken arbeiten. Auch in der Bankenwelt. Das gibt es auch noch.
Vielleicht ist es sicherer einfach. Vielleicht brauchen sie das von der Compliance-Seite her.
Das mag sein, denn gerade in der Bankenwelt ist man sehr
vorsichtig, was Cloud-Lösungen angeht, sagen wir es mal so.
Zu Recht, ja.
Und dann gibt es natürlich das ganze Thema Gewohnheiten, ne? Also wenn wir über Kollaboration sprechen und digitale Tools, dann sind manche Leute schon etwas vorsichtig, denn es wurden auch schon viele Dinge angekündigt und dann nur halbherzig eingeführt oder schlecht eingeführt. Also davon lebt sie am Ende, wie man das Ganze einführt und zum Leben erweckt und implementiert. Und das wurde, glaube ich, in der Vergangenheit nicht immer gut gemacht. Und deswegen sind einige, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger. Aber nichtsdestotrotz, so schnell, wie sich das Ganze entwickelt, auch mit KI und Co., sind wir, glaube ich, alle aufgefordert, uns damit zu beschäftigen und uns zu fragen, wie können wir das für uns nutzen, um besser zusammenzuarbeiten.
Absolut, ja. Ein ganz zentrales Thema.
Ja. Das heißt, du hättest eigentlich jemanden gebraucht, der dich coacht in der Zeit.
Es hätte nicht geschadet, sage ich das mal so.
Kann ja nicht schaden, ja.
Kann ja in gar keinem Fall schaden, ganz genau. Also ich denke, es geht immer besser mit Coach und jeder kann einen Coach gebrauchen. Davon gehe ich aus, weil es ist ja oft auch nur ein Spiegeln und die Bälle zu spielen, so wie du das ja jetzt ein Stück weit auch machst. Ein bisschen machst du ja auch ein Coaching jetzt gerade mit mir, indem du Themen ins Spiel bringst und guckst, wie ich darauf reagiere und wir das dann gemeinsam weiterentwickeln. Viel was anderes ist es ja manchmal gar nicht.
Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, was es genau ist und für wen es auch was ist, in welcher Situation vielleicht. Mhm. Aber erzähl nochmal, wie es dann weiterging.
Ja, ich weiß noch, wie ich dann irgendwie samstags morgens im Bett lag und eigentlich dann noch gerade am Ausschlafen war. Und dann kam mein Mann mit so einem mit einer Stellenanzeige aus der Zeitung an und meinte so, hier, da ist seine Stelle, das bist doch genau du. Und dann kam eben diese Stelle, die da annonciert war als Dozentin für Volkswirtschaftslehre. Ja, das war ein bisschen back to the roots. Ich hatte nicht unbedingt vor, VWL zu unterrichten, bin aber wirklich sehr überzeugte Volkswirtin, weil ich in der VWL mehr eine Methode auch sehe, Dinge zu sehen. Also das vernetzte Denken, das systemische Denken, was ich auch beim systemischen Coaching so inspirierend finde. Eben auch dieser bisschen politische Ansatz, das Engagierte, den Sinn zu erkennen und dergleichen mehr. Habe ich gedacht, ja, das kriege ich wohl hin. Und dann habe ich das vorbereitet. Damals noch die Implikation des Euro für die Schweiz. Musste ich einen Impulsvortrag halten, den ich vorbereitet habe. Also 2000 halt. Ne? Da gab es ja auch gerade erst den Euro als Bargeld. Wurde ja gerade erst eingeführt. Und dann hat das überzeugt. Und dann habe ich da eben begonnen. Und mein erster Arbeitstag war dann der erste Geburtstag der zweiten Tochter. Das weiß ich auch noch sehr, wie ich dann mit sehr gemischten Gefühlen da so ranging. Und es war natürlich auch fast ein Jahr, nachdem ich eben in Deutschland aufgehört hatte zu arbeiten. War ein sehr intensives, erlebnisreiches erstes Jahr für mich gewesen. In der Zeit ist auch noch mein Vater leider gestorben. Also ich hatte alle Umbrüche, die man sich so vorstellen kann in dieser Zeit, was einen ja auch psychisch dann sehr stark fordert. Und eben auch dieser Umzug in die Schweiz war auch nicht einfach so zu bewerkstelligen. Ja, und habe dann eben aus diesem Befinden heraus diese neue Rolle eingenommen und habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich die richtig ausfüllen konnte, also emotional ausfüllen konnte. Also intellektuell war das wieder nicht das Thema, aber eben dieses emotional dahinterherkommen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo ich jetzt so im Rückblick denke, da hätte ich vor allem auch Unterstützung gebrauchen können, also Support gebrauchen können.
Das finde ich eine interessante Formulierung. Ich glaube, dass sehr viel darüber gesprochen wird, hat man die Skills, um diese Rolle fachlich auszufüllen. Aber die zweite Dimension ist ja auch mindestens genauso wichtig, damit es in Summe erfolgreich wird. Also kann ich mich da als Mensch entfalten? Kann ich da emotional andocken? Bin ich das, ja? Also wenn ich mal zurückschaue auf die Jobs, die ich schon gemacht habe, da gab es auch welche, die waren mehr Rollen, die ich eingenommen habe oder ausgefüllt habe. Und dann gab es wieder Jobs, wo ich sagen kann, da war ich oder zu größeren Teilen ich. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast mache, da bin ich 100% ich. Mhm. Das ist ganz interessant. Und ich weiß nicht, ob man das anstreben sollte, dass man immer möglichst 100% ich sein kann. Oder vielleicht kann man es auch gar nicht immer. Ne? Vielleicht ist es auch am Ende ein Kompromiss. Wie siehst du das? Mhm.
Auf jeden Fall, ich sehe es auf jeden Fall als Kompromiss. Ich bin sowieso kein Mensch für schwarz oder weiß oder entweder oder. Ja. Weil ich glaube, darin liegen dann immer Übertreibungen und die Übertreibungen sind ungesund. Die kann es in einzelnen Momenten kann es Übertreibung brauchen, dass man also auf den Punkt ganz exakt reagieren können muss und dann muss das diese eine Punktlandung sein, aber sehr viel häufiger ist das zu wenig anschlussfähig, auch für andere Perspektiven. Also bin absolut, finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, den du hast. Das hängt ja auch sehr stark mit Konsistenz und Kongruenz zusammen. Also habe ich das Gefühl, das, was ich im Außen darstelle und für was ich gehalten werde, passt auch mit dem zusammen, wie ich mich selber sehe. Und gleichzeitig kann ja nicht jede Person immer das Innen nach außen kehren. Das geht ja gar nicht. Also wenn mir jetzt nach Schreien zumute ist, kann ich ja nicht einfach mal losschreien. Wenn das jetzt alle machen, wo soll man denn da landen? Also wiederum, wenn man den Aspekt wieder zu stark gewichtet und sagt, und das ist das Einzige, was gilt, also alle sollen sich permanent nur anpassen, können wir ja auch gar keine Unterschiede wieder spürbar machen. Und insofern muss es so ein Ausprobieren auch sein, wie viel davon geht und vielleicht auch so ein bisschen dieses Vertrauen zu sagen, naja, ich fange jetzt mal an, guck mir das mal ein Stück weit an. Das empfehle ich auch immer jungen Menschen, wenn sie also eine neue Aufgabe übernehmen. Sei ruhig mal ein bisschen ruhig, du musst am Anfang jetzt noch gar nicht, wer weiß was tun. Hör doch mal zu, guck doch mal zu, stell mal viele Fragen, beobachte einfach mal. Viel mehr muss es gar nicht sein. Und mach dir vor allem nicht zu viel Druck. Und dann kannst du immer noch schauen, wie kannst du mit im Laufe der Zeit so deinen Stempel dem aufdrücken oder deine Art der Interpretation dieser Aufgabe finden oder so I do it my way wie Frank Sinatra sozusagen. Aber das ist vielleicht auch etwas, was am Anfang noch gar nicht da sein kann.
Ja.
Und trotzdem denken aber viele, das müsste es jetzt schon. Wir müssten jetzt schon den bahnbrechenden Gedanken haben im Teammeeting und uns melden. Und tatsächlich finden alle anderen das furchtbar unsympathisch. Wir hatten zum Beispiel bei uns am Lehrstuhl jemanden, der auch noch von außen uns vorgesetzt wurde als ein Doktorand, der eben auch noch extern war. Der kam von einem Unternehmensberater und das war so ein furchtbarer, sich ständig melden und immer als erstes vorpreschen. Natürlich hatte der dann erstmal einen sehr schweren Stand bei uns. Und wir haben mit der Zeit festgestellt, der war gar nicht so übel. Aber der kam so ungeschickt, sozial ungeschickt in unser Gesamtgefüge, was ja eigentlich ein bisschen zumindest auch auf Anciennität aufbaute und der hatte dann nachher einen schweren Stand und der musste erst später nachweisen, dass er ja gar nicht so übel ist. Ne?
Ja,
also insofern ruhig ein bisschen Gelassenheit und abwarten und Tee trinken, wie der Nordfriese sagen würde. Ne? Oder vielleicht auch der Ostfriese. Ja.
Dahinter steht aber das spannende Thema Selbstverwirklichung. Und darüber würde ich auch gerne mal mit dir sprechen. Das hat ja mit New Work für mich auch ganz viel zu tun, denn die Ursprungsidee, die geht ja genau darauf zurück, dass der Friedrich Bergmann, dieser Philosoph, der dazu schon in den 70er und 80er Jahren sehr viel ja geschrieben hat, dass der eigentlich gesagt hat, es ist so schade, dass so wenig Menschen mit so wenig zufrieden sind. So würde ich das mal runterbrechen. Und es wäre doch oft mehr möglich, wenn man sich erstmal fragen würde, was man eigentlich machen möchte. Er hat das ja so überbetont, was man wirklich, wirklich tun will.
Genau.
Und er sprach ja auch von der Armut der Begierde, die er immer wieder sieht, also dass Menschen da gar nicht so diesen Hunger haben, das herausfinden zu wollen, zu experimentieren oder wie du sagst, mal in eine Sache neu reinzugehen, um mal zu schauen, wie es ist, sondern wir bleiben in der sicheren Konstellation, ob es jetzt eine Bank ist, die du am Anfang deiner Karriere kennengelernt hast oder eine andere Geschichte. Und das interessiert mich, wie du so die Entwicklung vielleicht auch gesehen hast der letzten Jahre, als jemand, der sich auch mit Wirtschaft beschäftigt. Glaubst du, da hat sich was entwickelt oder ist es immer noch so wie vor 10, 20 Jahren? Ich meine, das ist thematisiert worden, auch medial, New Work, Selbstverwirklichung, aber gleichzeitig, wenn man sich zumindest Gallup-Studie und andere anschaut, könnte man auch fast den Eindruck gewinnen, dass sich nicht so viel verändert.
Also auf jeden Fall hat sich ganz viel verändert.
Ja.
Die Frage ist immer nur, ob es immer linear ist oder ob wir da nicht auch wieder Rückbewegungen haben. Und natürlich ist es immer sehr kontextabhängig. Also was haben wir für gesellschaftliche Rahmenbedingungen? Also dass in den 70er, 80er Jahren die Menschen da noch anders aufgestellt sind. Sie werden ja auch oder wurden auch anders sozialisiert. Sie wurden von Menschen erzogen, die wiederum von Menschen erzogen wurden, die altgestrig sind. Das muss man ja auch immer sehen. Und wir wissen ja auch, dass solche traumatischen Erlebnisse, wie meinetwegen die Nachkriegszeit oder später auch andere Ereignisse, dass die sich oft ja generationenweise noch fortwirken, in der Art und Weise, wie man groß wird, wie man geprägt wird, als Kind geprägt wird, welche Glaubenssätze in einen eingepflanzt werden. Und das sind ja dann immer solche Lebensskripte, die wir dann fortführen. Ja. Und ich denke insofern einfach in der Zeit, und es ist natürlich auch immer ein Push und Pull, das heißt, wenn in der Zeit, in diesen 70er, 80er Jahren, den Menschen die Rahmenbedingungen nicht gegeben wurde, um das überhaupt entwickeln zu können, also nicht genügend enabled wurde, nicht genügend empowered wurde, nicht genügend shared leadership, transaktionales versus transformationales Leadership gemacht wurde, also viel zu wenig der Wechsel auch in den Vordergrund gestellt wurde. Wie sollen dann diese Menschen das dann aus dem Stand heraus plötzlich können und auch anstreben wollen? Also das Ganze ist natürlich dann auch immer wieder in die andere Richtung zu sehen. Wenn ich diese Menschen nicht habe, die das dann auch, bei denen das auf fruchtbaren Boden fällt, wird es wiederum auch schwieriger, sich solchen Vorstellungen nachzufolgen. So. Und ich denke, es sind auch gewisse Zyklen. Dann kommt natürlich die ganze Frage der technischen Möglichkeit dazu. Was ist technisch möglich? Was wird dadurch aber auch neu angestoßen? Und Begehrlichkeiten, die geweckt werden durch die Social Media, wo ich sehe, aha, auf der Welt, woanders läuft es so und so, ich will das jetzt auch haben und so. Ja, das sind natürlich viele nebeneinander herlaufenden Einflussfaktoren. Deshalb ist deine Frage sehr, sehr komplex, um sie eindimensional zu beantworten.
Haben wir auch Zeit, um mal ein bisschen drüber zu sprechen, über dieses Thema. Ich glaube, man darf niemandem einen Vorwurf machen. Man darf aber vielleicht mal die Frage stellen. Und am Ende ist dieser Podcast auch dazu da, dass man vielleicht mal Leute inspiriert durch die Geschichten, die hier auch stattfinden, durch Lebensentwürfe, die zeigen, dass alles möglich ist und die vielleicht auch so ein bisschen Appetit machen können, mal was auszuprobieren. Am Ende muss das ja sowieso von jedem Menschen selbst kommen. Und der eine ist vielleicht eher mit Sicherheit verbunden und der nächste ist von sich aus auch risikofreudiger. Vielleicht verbunden mit dem, was im Elternhaus passiert ist und das, was man über Social Media gesehen hat. Also dann, wenn ich an meine Töchter denke, die dann die Influencer verfolgen, die alle widerspiegeln, dass sie ein wunderschönes Leben haben und eigentlich ganz wenig dafür tun, da bleibt natürlich dann auch irgendwie was hängen.
Ja, ein Irrglaube vielleicht auch, ne? Ja. Und wenig, welche harte Arbeit steckt dahinter, genau. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass dann dafür mehr Transparenz zu sorgen, auch offen und ehrlich zu sagen, das ist nur die eine Seite. Und ich glaube, wir Erwachsenen können uns das vorstellen, dass wir wissen, wir haben eine gewisse Vorstellungskraft, was steckt dann noch dahinter. Aber wenn man jung ist, hat man diese Erfahrung selber noch nicht gesammelt und dann ist das nicht immer ganz leicht, die davon zu überzeugen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also da auch von individuellen Lebensentwürfen zu lernen. Rein individuell denke ich mal, für mich ist auch vollkommen klar, dass man Sachen unterschiedlich sieht. Deshalb ist für mich diese ganze Diskussion Diversity, ja oder nein, vollkommener Blödsinn, weil natürlich sind wir unterschiedlich. Selbstverständlich, jeder Mensch ist einzigartig.
Die Frage ist nur, wie wir mit der Andersartigkeit umgehen, ne?
Ja, genau. Und das Grundproblem dabei ist ja einfach, dass wir aus einer Unsicherheit heraus das, was Fremdes, ablehnen und versuchen, ganz schnell in eine Schublade zu packen, weil es auch anstrengend ist, die Person im Einzelnen herauszufinden, wie tickt die jetzt genau, müsste ich mich ja mit jeder einzelnen Person im Detail auseinandersetzen. Viel leichter ist es, wenn ich so ein paar Register, ein paar Schubladen aufmache und sage, ah, das ist ein Mann, ah, das ist eine Frau, ah, das ist weiß, das ist schwarz, das ist alt, das ist jung. Und so habe ich die Sache, die Welt im Döschen, weil es viel einfacher ist.
Das ist typisch Rostocker oder Ossi oder Deutscher oder ist und dann versucht man es irgendwie ein bisschen abzukürzen für sich.
Es ist eine Abkürzung, eine Vereinfachung, weil die Welt so komplex ist und sie wird eben immer komplexer, also haben wir immer mehr die Tendenz dazu. Was ich aber auch sagen muss, auch das ist ja normal, dass wir das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Auch das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. So. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch darüber sprechen, wie könnte eine neue Arbeitswelt sein, auf der individuellen, auf der organisationalen Ebene, auf der Gesellschaftsebene, müssen wir uns ja immer mit diesen Rahmenbedingungen ehrlich machen. Es nützt ja nichts, sich da irgendwas zu wünschen, was einfach nicht da ist. Aber eben Missstände aufzudecken und dann eben zu schauen, auf welcher Ebene kann ich wie am besten ansetzen, um das dann zu verbessern. Das wäre so mein Verständnis auch von dem, was jetzt New Work 2025, im Mai 2025, am 2. Mai sozusagen zu leisten hat. Und ich habe mal gelernt, die Zukunft beginnt schon nach 15 Sekunden. Also der Zukunftsmoment ist schon nach 15 Sekunden da. Also ist das schon wieder Schall und Rauch von jetzt, gerade eben. Also deshalb auch, was ist New Work? Also wir müssen es ja immer wieder neu mit Inhalten und Leben füllen. Und was ist eigentlich zeitgemäß? Was brauchen wir? Und was ist natürlich auch zukunftsgerichtet auf diesen verschiedenen Ebenen, individuell, organisational, gesellschaftlich? Um das geht es.
Und dann würde mich mal interessieren, was du auch so in deiner Arbeit als Coachin erlebst. Was bremst denn viele Menschen dabei, sich zu entfalten, wenn wir Richtung Arbeit gucken?
Lass mich mal kurz überlegen, eine wunderbare Frage und die ist natürlich auch wiederum nur individuell zu beantworten. Oft sind wir uns ja selbst der größte Feind. Und oft kennen wir uns einfach zu wenig, um solide beurteilen zu können, ob wir das nicht doch erreichen können, was wir erreichen möchten. Also ganz viel ist im Unklaren über uns selbst. Und deshalb beginnt es immer bei einem selbst. Also sein Selbst, sein wahres Ich. Du hast das ja auch am Anfang angesprochen. Wo bist du eigentlich du selbst? Du bist es jetzt beim Podcast machen, durchführen. Das überhaupt erstmal kennengelernt zu haben. Also das wahrzunehmen, das zu reflektieren. Damit beginnt es. Und von dort aus wird dann ganz viel möglich. Und das ist auch das, was so, ja, glaube ich, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich fange immer so an. Das hat ja auch Friedemann Schulz von Thun so schön gesagt, das System im Innen zu verstehen, aber auch sich selbst im System im Außen zu begreifen. Das sind diese zwei Systeme, die ich im Grunde mal besser verstehen muss. Manchmal fange ich im Innen an, manchmal fange ich im Außen an. Das ist so ein bisschen eine Frage des Gespürs, wo ich den Eindruck habe, was braucht dieser Mensch jetzt vor allem? Oft sind es ja Probleme, die sie im System im Außen erleben, wo sie meinetwegen ein schwieriges Kommunikationssystem haben, nicht wissen, wie sie ihre Interessen vertreten sollen oder welche Rolle sie einnehmen sollen im beruflichen Gefüge. Und dann versuche ich das erstmal als Bestandsaufnahme zu nehmen und wir kommen aber unweigerlich recht schnell dazu, besser verstehen zu müssen, was ist das Selbst und was macht die Persönlichkeit aus, welche Charakterverhaltenseigenschaften sind typisch, was haben wir für Glaubenssätze, innere Antreiber und dann von dort aus, was sind für Werte, Motive, Bedürfnisse und Fähigkeiten am Start. Und damit kann man schon mal ganz viel machen. Hat man wie so eine innere Landkarte, von der ausgehend man dann sehr viel Vertrauen in sich selbst aufbauen kann und dann auch ins Außen gehen kann. Und dann können wir gucken, wie sieht es denn aus in der konkreten Konstellation mit den anderen Akteuren, auf die diese Person dann trifft. Wieso kommt es hier zu bestimmten Hindernissen und so. Und dann ist aber auch meistens schon ganz viel aus dem Weg geräumt.
Kann man das denn überhaupt alleine für sich herausfinden, wer man ist? Oder ist das eigentlich eher im Miteinander möglich?
Also ganz grundsätzlich ist der Mensch ja extrem auf andere Menschen angewiesen und auch sehr interessiert daran, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Das ist ja auch eines der vier psychologischen Grundbedürfnisse, die Bindung, die Nähe aufzubauen. Und deshalb sprechen wir ja auch überhaupt miteinander. Also einer der Erklärungsansätze, warum es Sprache gibt, ist ja, dass wir in diese Interaktion kommen und dass es mit diesem Grooming der Menschenaffen eben irgendwann nicht mehr gereicht hat, sich gegenseitig zu lausen. Das ist so eine Erklärungshypothese. Und es gibt aber natürlich Menschen, die sehr introvertiert, sehr zurückgenommen sind und sich gerne für sich alleine Gedanken machen. Und für die kann es vollkommen ausreichend und auch befriedigend sein, es wirklich selber zu ergründen. Es ist aber schwieriger, dann die andere Perspektive jeweils einzunehmen und auch aufgefordert zu werden, nimm doch jetzt mal eine andere Perspektive ein. Schaust dir doch mal in der räumlichen Dimension etwas anders ein und vor allem an und vor allem auch aus der zeitlichen Dimension heraus anders an. Wie wirst du denn in einem Jahr darüber denken, zum Beispiel? Oder was würdest du denn jetzt deinem jüngeren Ich sagen? Und dann kommt ja oft sowas, wie ich das vorhin gesagt habe, ja, man würde sich ja gar nicht diesen Druck machen. Wieso habe ich mit diesem Druck diese Selbstzweifel gehabt? Und dann erkennt man vielleicht, aha, ja, das stimmt, das kann ich ja eigentlich auch auf den heutigen Moment übertragen. Stimmt eigentlich, das werde ich mir bestimmt in 5 Jahren auch wieder sagen. Und ob man dazu dann jeweils immer selber kommt im jeweiligen Moment, das bezweifle ich. Und wenn du jetzt Bücher nimmst oder so, kannst du natürlich auch nur so linear darin arbeiten. Klar, man kann dann auch verlinkt irgendwo hinspringen. Aber ich als Coachin kann natürlich aus meiner Erfahrung heraus erkennen, aha, in diesem Moment könnte der Person es gut tun, ein bisschen mal losgelöst zu werden von dem Problem. Der ist so verstrickt, der sollte da mal rausgehen. Und vielleicht würde die Person intuitiv in diesem Moment noch tiefer eintauchen. In diesem Bemühen, in dem ich noch tiefer eintauche, werde ich es vielleicht endlich verstehen. Und das sind ja auch so diese Grübelattacken, die ich habe. Ich schrubbe mich dann ja so richtig rein in die Sache, anstatt dass ich merke, ich müsste im Gewinde mich eigentlich rausschrauben. Und das glaube ich schon, das kann ein Gegenüber wesentlich besser erkennen.
Also es geht darum, dass Menschen in ihre Kraft kommen, sich entfalten können, dann am Ende auch einer Arbeit nachgehen, in der sie sie selbst sind, mit Kompromissen natürlich, die dazugehören. Jetzt hatte ja der Friedhof Bergmann, um nochmal kurz auf ihn zurückzukommen, der hatte ja damals diese Center for New Work in einigen Unternehmen auch ins Leben gerufen oder mit Unternehmen zusammen, mit der Idee, dass man einfach Menschen auch dabei unterstützt, bei diesem Prozess herauszufinden, was sie beschäftigt oder bremst oder wo sie hinwollen. Erlebst du das schon, dass Unternehmen Coaching-Angebote für Mitarbeitende anbieten? Ich höre das noch sehr selten. Oder glaubst du vielleicht auch, dass es eine gute Idee wäre, wenn mehr Unternehmen das machen würden? Vielleicht gibt es auch die Angst, dass die Menschen dann sich für was ganz anderes entscheiden, wenn sie mehr Klarheit bekommen und nicht mehr die braven Lemminge sind. Also wie erlebst du das?
Das wäre ja fast Verschwörungstheorie. Also das mag es vielleicht irgendwie im Einzelfall der Fall sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein flächendeckender Erklärungsansatz dafür ist. Ne? Hast du auch gar nicht so gemeint. Ne? Ich glaube es gar nicht. Ich hatte jetzt gestern auch nochmal, das ist interessant, dass du es sagst, nochmal so zum Abschluss von einem Programm, was wir mal letztes Jahr gestartet haben, auch tatsächlich in einer Bank, so eine Personalentwicklungsmaßnahme mit Coaching unterstützend für Führungskräfte. Und ich überlege, da haben wir auch, hatte ich die Dame angesprochen, ja, wie geht es denn weiter? Und ich erlebe es so, die Leute sind einfach dicht mit Arbeit. Die haben oft gar nicht die Kraft und die Zeit, das meine ich nicht als Entschuldigung, aber als Beobachtung, in diese Themen reinzugehen, das einmal ein bisschen zu durchdringen und sich die Zeit zu nehmen, sich zu fragen, wie sollte denn dann so ein Coaching-Programm ausgestattet sein? Was wollen wir denn überhaupt damit erreichen? Und wie müsste es ausgestaltet sein? Mit wem will ich dann zusammenarbeiten? Ich erlebe das häufiger, dass dann mir gesagt wird, okay, ich kann dich auf die Liste setzen. Dann gibt es so eine Liste, die wurde irgendwann mal angefangen, dann hat irgendwie jeder, der diesen Job gemacht hat, immer jemanden neu dazugeschrieben. Und das ist dann so eine Karteileiche. Keiner kennt mehr die Leute, keiner hat eine Qualitätssicherung gemacht, hat da mal nachgefragt, was machen die überhaupt, wie gehen die das überhaupt an. Und dann ist natürlich auch wenig Vertrauen in die Strahlkraft dieses Instruments Coaching. Also es wird zu wenig strategisch genutzt, dieses Instrument. In meinen Augen ist es ein Mega-Hebel, um wirklich eine sehr individuell passende Personalentwicklung zu betreiben, wirklich zu überlegen, ja, was ist denn hier vonnöten? Und damit kannst du in kürzester Zeit, wenn du ein lösungsorientiertes Coaching machst, kannst du Dinge erreichen. Das ist das Fantastische, auch im Vergleich jetzt zu einer Therapie. Klar, die Anwendungsgründe sind ganz andere. Ich will auch nicht über Therapie negativ sprechen, erlebe aber oft, dass es unwahrscheinlich lange geht, bis da mal irgendwie was passiert. Und das ist zum Beispiel, wenn ich coache, nicht der Fall. Also weil ich mir eben immer die Frage stelle, was braucht dieser Mensch jetzt in dieser Situation und was ist das stattdessen? Also lösungsorientiert. Da ist ein Problem, was ist das stattdessen? Und das kann man natürlich auf der Ebene der Unternehmung sehr schön anbieten. Und ich glaube einfach, dass das den Menschen einfach schon mal das Signal gibt, hey, ich bedeute meinem Arbeitgeber etwas. Ich bin für den wichtig. Oder die wollen für mich und mit mir zusammen etwas erreichen. Und das ist Menschen ganz wichtig. Darum lassen sie sich ja auch fest anstellen. Man geht ja ein Commitment ein. Und das wird für mich viel zu wenig gesehen. Heißt ja nicht, dass man eine Lebensanstellung hat, aber für eine gewisse Zeit ist es ein wechselseitiges Commitment und Vertrauen. Und dann gehe ich den Schritt noch weiter, die individuelle Unterstützung zu leisten. Gerade für junge Fach- und Führungskräfte halte ich das für sehr, sehr wertvoll. Die kommen auch gerne zu mir. Ja.
Glaubenssätze. Vielleicht kannst du uns mal dieses Thema so ein bisschen eröffnen, weil ich finde, darüber spricht man auch außerhalb von Coaching-Sessions fast gar nicht, also so im Miteinander nicht, auf der Arbeit nicht. Dabei scheint es mir sehr wichtig zu sein.
Ja, also Glaubenssätze sind ja quasi so eine Art Überzeugung, die ich von mir selber habe, wie ich bin.
Ja.
Und man kann ja ganz banal, was ich einfach wahnsinnig mindblowing für mich persönlich fand, von Richard Harris aus der Transaktionsanalyse, dieses Ich bin okay, du bist okay, als Grundannahme einfach mal nehmen. Also ganz banal, diese Grundannahme, von sich selbst überzeugt zu sein, dass man okay ist, so wie man ist und dass man wertvoll ist, so wie man ist und nicht noch irgendwas tun, leisten, machen können muss.
Nie also genug.
Ich muss nicht noch irgendwie Hula-Hoop reifen können und gleichzeitig ein Tablett jonglieren und was weiß ich, La Paloma pfeifen oder so, damit ich wertvoll bin. Das kann ich zwar alles tun und das kann ja auch in bestimmten Situationen wichtig und richtig und ganz toll sein und man applaudiert, aber das entscheidet nicht darüber, über meinen Wert als Mensch. Und Menschen, man weiß das aus der Psychologie, nehmen so im Alter zwischen 5 und 7 Jahren sehr, sehr viel auf. Das ist so ein Zeitfenster, in dem ganz viel passiert und in dem sich diese Glaubenssätze oftmals bilden. Und manchmal bilden die sich, weil jetzt jemand sehr autoritär mit einem umgeht und einem sehr, sehr dirigistisch sagt, du bist so und so, was weiß ich, du sagst immer die Unwahrheit, du bist eine Lügnerin oder so, dir kann man nicht glauben oder irgendwas anderes aus einer Frustration heraus vielleicht, weil man mit seinem eigenen Leben nicht so richtig zurechtkommt, was auch immer. Ja. Das ist im Grunde genommen auch etwas, was grob fahrlässig ist und dass das passieren darf, das macht einen immer wieder traurig, dass das eben ja Realität ist, Lebensrealität. Während wir hier reden, passiert das Menschen, kleinen Menschen, denen Gewalt damit angetan wird, seelische Gewalt. Und aus der Phase können dann diese Überzeugungen übrig bleiben. Es kann aber auch einfach sein, weil in der Zeit vielleicht etwas sich ereignet in der Familie, ein Familienmitglied wird krank und man interpretiert in Sachen etwas hinein, was gar nicht so gemeint war. Auch das ist nicht als Entschuldigung gemeint, sondern einfach als Beobachtung, dass auch das passieren kann. Aus dieser Zeit steht eben so eine Art Denkmuster. Also ich bin das oder wenn ich das nicht tue, bin ich eben nicht wertvoll oder ich bin nur dann wertvoll, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich mich möglichst nicht zu Worte melde, wenn ich bescheiden bin oder. Und daraus entstehen Überzeugungen, wie ich eigentlich sein sollte. Weil wir als Mensch grundsätzlich mal auch das angenommen werden von anderen Menschen brauchen. Also werde ich versuchen, dieses Verhalten auch zu wiederholen. Und daraus entstehen also aus diesen Denkmustern eben auch ungünstige Verhaltensmuster. Oder ich untersage mir Dinge. Also ich zum Beispiel habe mitgenommen, dass ich möglichst unkompliziert sein soll, weil ich eben chronisch kranken Bruder hatte. Und das Gefühl hatte, ja, dann bin ich mal besser die jetzt unkompliziert ist, wenn es schon einen in der Familie gibt, der halt so furchtbar kompliziert ist, in Anführungsstrichen, ja. Und das natürlich aus dem entstehen natürlich auch Dinge, die daraus möglich werden im positiven Sinne. Also ich bin sehr anpassungsfähig, bin sehr empathisch, ich achte sehr stark auf die Bedürfnisse von anderen Menschen, aber ich trete vielleicht zu wenig für meine eigenen Interessen ein. Ich übertrete ständig meine eigenen Grenzen. Ich bin nicht so selbstfürsorglich für andere, wie ich das sein könnte. Und das musste ich zum Beispiel auch erst lernen, dass ich mir das selber zugestehe. Und eben, das ist es eben. Das macht dann etwas, was viel einfacher sein könnte, auf einmal kompliziert. Und wenn ich mir diese Themen nicht genau anschaue, bastel ich vielleicht an irgendwelchen Symptomen rum, aber ich müsste an etwas ganz anderem arbeiten. Ich müsste erstmal die Ursache besser verstehen. Und deshalb gebe ich dir vollkommen recht, man sollte viel mehr darüber nachdenken und sprechen auch und sich austauschen, weil es etwas ist, was alle Menschen haben. Wir sind in der Regel nicht in der Balance, sondern wir sind immer in irgendeiner Übertreibung. Und wir müssen jetzt nur die Richtung kennen, in die wir uns bewegen müssen, um in die Balance zu kommen. Und das hört sich sehr einfach an, ist es aber nicht.
Aber du scheinst mit deiner Arbeit als Coachin etwas gefunden zu haben und zu tun, was deinem Wesen als Mensch vollkommen entspricht.
Absolut. Und das hat mir auch ein Wegbegleiter aus früherer Zeit mal genauso attestiert. Da habe ich mich total drüber gefreut. Ja. Gesagt hat, du bist für mich die geborene Coachin. Und ich meine, ich weiß, dass das viele Menschen von sich sagen und vielleicht ist das ja auch so. Und das ist aber für mich auch nicht relevant, weil für mich ist ja nur relevant, ob ich denke, dass ich es wirklich bin. Und ich erlebe es auch in meiner Arbeit ganz genauso. Und das war ja auch mit ein Antrieb zu sagen, ich möchte nicht nur, also im Sinne von ausschließlich Dozentin sein oder Lehrerin sein, sondern das mache ich ja nach wie vor.
Ja.
Ich möchte ergänzend auch bilateral mit den Menschen arbeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, mal ins Teamcoaching zu gehen, aber ich muss ja nicht alles auf einmal machen. Also mache ich das jetzt mal so Schritt für Schritt. Vom Potenzial sehe ich das auch, weil ich natürlich mit Klassen immer gearbeitet habe, mit Gruppen gearbeitet habe, stelle ich mir dann aber nochmal eine Schippe anspruchsvoller vor, tatsächlich. Und naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, kann ich ja noch weiter verändern.
Du hast jetzt auch einen Podcast und sprichst auch über deine Themen im Podcast. Ich finde das schön, dass du das machst und ich glaube, dass ein Podcast ein gutes Instrument sein kann, um auch ein eigenes Thema, ein eigenes Business vielleicht weiter aufzubauen, ins Gespräch zu kommen, hörbar zu werden. Früher wollten wir immer nur sichtbar werden, heute können wir auch hörbar werden. Und vielleicht ist das ja auch ein gutes Beispiel für andere, die sich fragen, ob es was ist. Also würdest du sagen, es lohnt sich? Mhm.
Absolut unbedingt. Also ich habe ja dieses Ikigai-Konzept, was ich eben, diese Übersetzung ist ja, wofür stehe ich morgens auf? So, und da gibt es ja die vier Aspekte. Und wenn ich das jetzt mal auf den Podcast beziehe, tue ich es gerne. Damit beginnt es ja, ne? Was ich gerne tue. Ja, absolut. Ich tue es total gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich versuche das jetzt auch nicht zu verkopft zu machen und auch wenn Sachen nicht so gut laufen, dann ist es halt so. Das zweite Kann ich's? Ich denke schon, ich kann's, aber ich kann mich sicherlich noch verbessern. Da geht's ja auch um die Frage, welche Talente darf ich noch stärken und so weiter und so fort. Braucht es die Welt? Darüber kann man streiten. Ich glaube ja, dass es gut tut, dass meine Coaches noch mal besser verstehen können, die tatsächlich, also aktuellen und auch potenziellen, wofür ich stehe, was so meine Philosophie ist, wie ich zu den Dingen stehe, wie ich auch mit Menschen umgehe, wie ich ins Gespräch komme, dass man mich einfach nochmal anders erleben kann und dass ich auch Bezug nehmen kann auf die jeweiligen Themen, dass ich sagen kann, wenn wir zum Beispiel über Glaubenssätze sprechen und ich sage, ja, ich würde gerne das nächste Mal in diese Richtung gehen, hör dir doch mal diese Folge an, dann bist du schon so ein bisschen geimpft. Klar kann man das auch bei ChatGPT eingeben, aber dann kommt es ja von mir und ich habe ja eine Kuration vorgenommen, eine Auswahl vorgenommen. Und ich denke, dass das nochmal ein Schritt weiter ist. Und dann gibt es natürlich das vierte Feld und bezahlt die Welt dafür. Und da kann ich ein Nein sagen, aber das macht auch nichts, weil es muss ja nicht für alles, was ich tue, auch Geld gezahlt werden. So ist es ja nicht gemeint. Es gibt ja andere Dinge, für die
also
ich
lohnt
Geld
es sich,
bekomme. Von
ist
daher.
Vielleicht auch so ein bisschen die Frage. Ja? Also vielleicht zahlt es ja auch am Ende auf das ein, was du noch tust, ne?
Indirekt, ja, absolut. Man weiß nie, wozu es führt. Das ist auch so ganz genau. Aber ich muss zugeben, was ich schon auch brauche, und das ist ja auch überhaupt etwas, was uns ja auch wichtig bei Arbeit ist, ist ja die Resonanz. Also welche Resonanz erziele ich? Und deshalb ist es sehr wertvoll, wenn ich Resonanz erziele. Und das kann vielleicht viel wertvoller sein als Geld. Dieses Gefühl, da sagt mir jemand, dass es für diese Person den Unterschied gemacht hat, ob er jetzt den Podcast gehört hat oder nicht. Oder welche Gedanken die Person dann hatte beim Zuhören. Oder jemand hat es jemand anderem erzählt. Oder er meldet sich, sie meldet sich bei mir und sagt, sie würde gerne zu mir in den Podcast kommen, wie eine Klinikseelsorgerin, die jetzt demnächst bei mir zu hören sein wird in ein paar Wochen, wo ich mich wahnsinnig drüber freue. Und das sind ja Dinge, die hätte ich ja nie erlebt, hätte ich mich nicht auf diesen Weg gemacht, den Podcast zu machen.
Ja.
Und deshalb bin ich da total froh und dankbar für, also bedanke mich bei meinem jüngeren Ich, dass ich das ziemlich ohne große Vorplanung vor einem halben Jahr begonnen habe.
Also das geht mir auch so. Natürlich ist es interessant, wie viele hören zu, aber was wirklich hängen bleibt und worüber man dann auch nachdenkt, ist, wenn Menschen sich bedanken und das wirklich auch meinen und es nicht nur als Kommentar auf LinkedIn schreiben, sondern es einem vielleicht auch sagen oder eine Nachricht schreiben. Und deswegen, also Leute, wenn ihr Podcasts hört, sowohl wenn ihr hier zuhört, als auch bei Verena, das verlinken wir natürlich in den Shownotes dann. Und wenn es euch gefällt, dann schreibt das doch gerne mal. Das hilft uns wirklich sehr. Das bereitet uns auch Freude. Und so entwickelt man sich ja auch weiter mit so einem Feedback. Vielleicht gibst du uns nochmal so einen kleinen Ausblick. Was hast du da noch vor?
Ich glaube, ich würde jetzt gerne den Podcast so ein bisschen etablieren. Ich habe jetzt mein Pensum, ich bin fest angestellt bei der Berner Fachhochschule zu 90% und werde das jetzt aber zum Herbst etwas reduzieren auf 70%, um dann einfach meiner Selbstständigkeit noch mehr Raum zu geben. Ich möchte dort gerne unbedingt weitermachen, über auch Organisationen finden, die mit mir zusammen diese Personen entwicklungsorientierte Führung gerne unterstützen wollen oder auch Entwicklung unterstützen wollen. Also ich bin Link Personality Profilerin auch, also kann mit diesem Tool arbeiten und finde das einfach sehr gut, die Persönlichkeit besser kennenzulernen und basierend darauf dann ein Coaching vornehmen zu können. Da hoffe ich, dass ich da einfach auch nochmal Kooperationspartner finde, die sich auf diesen Weg begeben möchten. Da bin ich gerade dabei, das noch weiter anzugehen. Ja, und ansonsten noch mehr von dem zu tun, was ich jetzt schon mache. Und beim Podcast muss ich mal gucken, wo der so hinführt. Ich hoffe, ich bekomme weiterhin auch die Resonanz. Du sagst es ja, wie viele Downloads gibt es da? Das ist schon steigend, aber es bewegt sich doch in einem niedrigen, dreistelligen Bereich. Ja, und da gucken wir mal.
Genau. Coachst du auch deine Kinder eigentlich bei Bedarf? Oder kommt man da automatisch in so einen Coaching-Modus, wenn man sich unterhält? Wie ist das?
Ja, es ist eine Mischung. Also die älteste Tochter, die im Übrigen auch Psychologie studiert hat, auch schon den Master hat und jetzt noch den klinischen Master noch oben drauf setzt, die also viel mehr noch Wissen hat als ich. Daher habe ich übrigens auch viel Wissen, weil ich auch viel bei ihr mitgemacht habe, seitdem sie dann studiert hat. Die sagt dann schon manchmal zu mir, du, ich brauche jetzt mal die Mama. Ich brauche jetzt nicht den Coach. Und das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit. Da habe ich, glaube ich, am Anfang manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und wollte dann möglichst toller Coach sein und habe mir das aber jetzt bewusst gemacht und sag ihr auch bewusst, du sag mir das ruhig, sag mir ruhig, ich brauche jetzt die Mama und das ist dann einfach mal nur trösten. Ja. Und ja, du hast ja recht und du Arme und so.
Sag nur verstehen.
Und nicht noch, Ja, und nicht noch so dieses, was wird denn daraus möglich, wenn und so. Also ich meine, das kann auch manchmal zu viel sein mit dem Coachen. Und das ist auch ganz wichtig. Das fängt dann ja auch fast an, übergriffig zu sein. Und da muss man dann auch aufpassen. Mhm. Aber ja, ich hatte das schon mal bei einer Sache, weil da gibt es so eine Geschichte zwischen zwei Töchtern. Ich werde da nicht ins Detail eingehen, wo die aber auch so jeweils eine in der Kindheit mal erlebte Situation untereinander auf eine bestimmte Art und Weise erlebt haben, aber sehr unterschiedlich. Und dann bin ich da mal so in eine Dreier-Situation gegangen, habe das mit denen versucht aufzulösen, im Sinne des, die eine Person redet und die andere hört nur zu. Das ist so ein Tool aus der Paartherapie. Dass man wirklich eine halbe Stunde die eine Person reden lässt und die andere hört zu. Und das war, fiel den beiden sehr schwer.
Ja.
Man durfte sich abwenden, man musste nicht in der Zeit dabei sein Gesicht zeigen, wie reagiert man darauf und so. Und das hat durchaus funktioniert. Ich war noch ganz überrascht. Also semi-prächtig, es war jetzt nicht perfekt, aber ich hatte so das Gefühl, so ganz in die Hose gegangen ist es nicht. Aber normalerweise mache ich das nicht da so. Ja.
Meine Frau sagt auch manchmal zu mir, also mein Lieber, du bist hier nicht im Podcast, wenn ich in meinen Fragemodus komme. Weil Neugier ja auch wie so ein Muskel manchmal ist und dann möchte man noch mehr wissen und da nochmal und wie ist das eigentlich damit und komm, wir fragen nochmal ChatGPT. Sagt ja auch, man muss jetzt nicht alles nachfragen und erkunden, man kann es auch einfach mal nur besprechen, was einen ärgert oder...
Ja, das stimmt. Ja. Nee, das ist wahr. Und ich sage dann immer, päpstlicher als der Papst muss auch niemand sein. Nein. Und das ist dann vielleicht auch wieder diese Übertreibung, die dann gerade passiert oder das Dogmatische. Liegt aber auch ein bisschen an meinem enthusiastischen, an meiner enthusiastischen Persönlichkeit, weil ich mich wirklich auch für Dinge begeistere. Und dann gehen dann manchmal die Pferde mit einem durch. Hm. Aber ich glaube, es ist wichtig, dann auch nicht irgendwie einzuschnappen und so und das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, wahrscheinlich hat die andere Person recht und kann ich mich ja mal wieder ein bisschen zurück ins Normale hinein entwickeln.
Ja, spannend. Vielleicht magst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat.
Tatsächlich lese ich gerade mit großer Begeisterung von der Dr. Eva Elisa Schneider. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie es genau heißt. Mental Health Matters, gesund arbeiten, besser leben. Mhm. Ich habe da jetzt erst angefangen, aber ich kann schon sagen, dass mich das sehr anspricht. Also auch gerade so die Mischung ist natürlich etwas, was vielleicht jetzt auch schon einigen Zuhörenden bekannt und bewusst ist. Ich halte aber tatsächlich dieses ganze Thema gesund arbeiten für ein ganz, ganz zentrales und generell die ganze Thematik Mental Health auch beim Arbeiten absolut noch viel zu wenig befeuert. Und deshalb wollte ich gerne auch einen Titel nennen, weil ich mir natürlich ein bisschen gedacht habe, dass diese Frage kommen könnte, der in diese Richtung geht.
Vielen Dank für den Buchtipp. Mhm. Danke, dass du heute da warst. Dir weiterhin auch.
Sehr, sehr gerne.
Alles Gute, sowohl beim Podcast als auch beim Coaching und in der Lehre. Wir tun das alles in die Shownotes, also schaut euch das mal an, vernetzt euch auf LinkedIn. Und dann in diesem Sinne schöne Grüße in die Schweiz.
Ja, schöne Grüße zurück nach Rostock und herzlichen Dank für deine große Gastfreundschaft.
Ich danke dir. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir schon am Ende. Alle Links zu Verena natürlich in den Shownotes, also den Beschreibungen zu diesem Podcast in eurer Podcast-App sehr leicht zu finden. LinkedIn, Website, Podcast, all das bitte auschecken. Außerdem freue ich mich über euren Besuch auf meiner Website gabrielrath.com. Dort gibt es Infos zu diesem Podcast. Ihr könnt auch als Werbepartner und Sponsor an Bord kommen. Schreibt mir gern. Ihr könnt euer Thema pitchen, wenn ihr sagt, ihr wollt mal in diesen Podcast kommen. Und ihr könnt natürlich auch mich anfragen und buchen, und zwar als Keynote-Speaker und Moderator für eure Veranstaltung. Darüber hinaus gibt es einen neuen Newsletter, den ich jetzt starte, zum Thema Storytelling. Ich kuratiere ja hier gewissermaßen Stories in diesem Podcast seit 7 Jahren fast. Und ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang damit verbracht, gute Geschichten zu erzählen. Es ging eigentlich los so mit 15, 16, als wir mit Rappen begannen und Storytelling-Rap wichtig wurde für uns. Dann kam irgendwann Social Media auf. Wir haben diese ganzen Rap-Sachen in Social Media vermarktet und ich bin dadurch ja in Social Media Marketing gekommen, habe da viele Jahre in Hamburg gearbeitet auf Agenturseite, habe da nochmal Storytelling richtig gelernt. Und habe das dann eben auch im ganzen Kontext interne Kommunikation und Kultur interpretiert. Und jetzt möchte ich das alles bündeln und euch in meinem neuen Newsletter zur Verfügung stellen. Und ich werde euch auch Einblick geben in meine persönliche Journey. Und das hat auch mit dieser Podcast-Folge heute zu tun, denn im Herbst wird sich bei mir einiges ändern. Das hat tatsächlich mit Neuerfinden auch einiges zu tun. Also stay tuned, abonniert meinen neuen Substack-Newsletter und ja, lasst mich wissen, wie ihr es findet. Schreibt mir gerne mehr, eine LinkedIn-Message. Besucht auch gerne mal mein YouTube, dort gibt es immer so kleine Snippets aus den Mitschnitten. Es gibt auch noch einen TikTok-Kanal und einen Instagram-Kanal. Also packe ich euch in die Shownotes, checkt's mal ab, lasst uns connecten, bleibt gesund und bleibt connected.